Das Jahr 2008 geht zu Ende. Das ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen zurückzublicken, was denn das ablaufende Jahr so gebracht hat. Wir könnten auch überhaupt innehalten, überlegen, wie schaut mein Leben aus, was habe ich erreicht. Wie schaut das Leben eines Christen aus? Ich versuche kurz eine Beschreibung. Der Christ, er ist immer gesund. Also, ich schicke jetzt vielleicht voraus, jetzt zur Weihnachtszeit wollen wir alles schön haben. Ich tue also ein bisschen nachbessern. Also, der Christ, er ist immer gesund. Und wenn er einmal krank wird, dann betet er und ist sofort wieder gesund. Sonst Partnerschaft, Konflikte, Auseinandersetzungen kennen wir praktisch nicht. Naja, vielleicht aus den Lehrbüchern, da steht was drüber. Beruf, ja, es gelingt eigentlich alles. Du hast tolle Ideen, du hast das Gespür für das, was dran ist. Dein Chef ist hochzufrieden mit dir, versucht immer wieder, dir eine Gehaltserhöhung aufzudrängen. Du lehnst natürlich ab aus Bescheidenheit, aber weil er so hartnäckig drängt, gibst du dann doch nach. Das einzige Problem im Beruf kann sein, dass manche Kollegen vielleicht neidisch sind, weil dir eben alles gelingt. Also, das wäre so ein kleiner Überblick über das Leben eines Christen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen nachgebessert. Oder, naja, vielleicht ein bisschen viel nachgebessert. Na, vielleicht doch sehr viel nachgebessert. Aber man wird dann auch mal träumen dürfen. Stellen wir uns vor, es wäre wirklich so. Jemand, der Christ wird, der erlebt es so. Nie mehr krank, alles klappt, alles funktioniert. Was wäre die Folge? Die meisten Menschen würden Christen werden. Na klar, sie wollen ja, dass es ihnen gut geht. Und wenn dazu gehört, dass sie Christ werden, na gut, dann werden sie es eben. Auch wir in der Mollertgasse würden was spüren davon. Es wäre noch mehr Andrang als sonst. Noch schwieriger, noch einen Sitzplatz zu bekommen, als es sonst schon ist. Die Menschen, ja, was suchen sie? Suchen sie eine Beziehung zu Gott? Das wäre schwer zu sagen. Wenn das so eng gekoppelt ist, also wenn Beziehung zu Gott gleichzeitig bedeutet, es geht mir gut in jeder Hinsicht, es lässt sich dann schwer auseinanderhalten, was suchen jetzt die Menschen? Suchen sie Gott oder suchen sie den eigenen Vorteil? Das könnte also ein Problem sein. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Gott sei Dank haben wir dieses Problem nicht. Es ist eben so. Aber wenn ich zurückblicke, auch Jesus hatte schon dieses Problem. Nämlich, er wollte den Menschen helfen, aber indem er Menschen half, wurde er von den Menschen so eingeordnet. Aha, bei ihm erhalte ich Hilfe, bei ihm erhalte ich Heilung. Also hin zu ihm. Und er hatte damit zu kämpfen, dass er sich Gehör verschaffen musste für das, was er sonst noch an Botschaft bereit hatte. Wir wollen das heute betrachten durch einige Stellen aus dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium steht ja nicht so hoch im Kurs zur Weihnachtszeit, weil da keine Kindheitsgeschichte ist. Also da lesen wir immer Lukas oder Matthäus. Aber heute soll es um das Markus-Evangelium gehen. Evangelium von Jesus Christus. Es begann folgendermaßen, also Johannes der Täufer tritt auf, tauft dann auch Jesus. Jesus geht dann in die Wüste, 40 Tage lang, und dann beginnt er zu predigen. Und dann lesen wir, er kommt am Sabbat, am Samstag in die Synagoge von Kapernaum. Dort ist ein Mann mit einem Dämon. Der Dämon merkt gleich, wer ihm da gegenübertritt. Jesus sagt ihm, dass er schweigen soll und dass er ausfahren soll. Die Menschen, die das beobachten, sind erstaunt, dass Jesus eine solche Vollmacht hat, dass er auch Dämonen austreiben kann. Das spricht sich herum. Die ganze Stadt bekommt das mit, aber es ist Sabbat, es ist Ruhetag, der wird eingehalten. Also irgendwie hat man schon so empfunden, diese Heilungstätigkeit, das ist doch eine Arbeit, also man wartet bis zum Abend. Die Juden beginnen die Tageszählung mit dem Abend, also am Samstagabend beginnt dann der nächste Tag. Sie warten also, bis der Sabbat vorüber ist und dann am Abend beginnt der nächste Tag, dann stehen sie schon vor der Tür. Das heißt, da die ganze Stadt steht schon vor der Tür. Vielleicht waren es ein paar hundert Menschen, aber das ist doch eine ganze Menge. Also es hat sich herumgesprochen und sie warten schon. Sie erwarten was von Jesus. Was erwarten sie? Dass sie gesund werden. Jesus heilt Menschen. Schließlich kann er zu Bett gehen, aber am nächsten Tag in der Früh steht er auf, er möchte mit Gott reden, er möchte beten. Das lesen wir dann nur bei Markus, nämlich, ja, auch nur bei Markus, dass die ganze Stadt vor der Tür steht. Und hier, dass er hinausging, um zu beten, lesen wir speziell bei Markus. Aber es ist kaum möglich. Simon und andere sind schon unterwegs, sie suchen ihn und sagen, alle suchen dich. Wenn wir das heute so erleben würden, wären wir ja begeistert, wenn wir sagen könnten, alle suchen Jesus. War Jesus begeistert? Er wusste, weshalb die Menschen ihn suchen. Sie wollten gesund werden. Und, das lesen wir bei Lukas, sie wollten ihn auch irgendwie festhalten. Also der Gedanke, dass dieser tolle Wunderheiler vielleicht in der Stadt bleibt, vielleicht der ortsansässige praktische Arzt wird, den man dann jederzeit griffbereit hat, das wäre natürlich eine tolle Sache. Sie wollen ihn festhalten. Das will Jesus nicht. Jesus will auch weiter. Er sagt es dann auch, wir werden weiterziehen, ich will auch an den anderen Orten verkündigen. Also, alle suchen Jesus, aber sie suchen was Bestimmtes. Sie suchen Heilung, sie suchen die konkrete Hilfe, die er bringen kann. Es spricht sich herum und ein Mensch kommt zu Jesus mit einem Aussatz. Vielleicht war das Lepra, eine fürchterliche Krankheit, die bedeutet hat, dass der Betreffende draußen sein muss, weg von der Gemeinschaft, damit er niemanden ansteckt. Ich stelle mir das schrecklich vor, wenn man das auf einmal erfährt. Man merkt, irgendwas an meiner Haut ist da. Man fragt einen Arzt. Der Arzt sagt, naja, das könnte Aussatz sein. Und sagt auch gleich, raus mit dir. Weg, du könntest andere anstecken. Such dir irgendwas, eine Höhle oder irgendwo draußen. Weg von deiner Familie. Pack deine Sachen zusammen, hinaus. Dieser Aussätzige kommt zu Jesus, sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und Jesus sagt, ich will. Sei gesund. Und Jesus sagt ihm auch, sag niemandem was davon. Interessant. Man könnte denken, naja, ist ja wunderbar, wenn der das herumerzählt, dann kriegen alle mit, was von Jesus. Sag niemandem was. Zeig dich den Priestern, so wie es eben im Alten Testament steht. Die sollen dann feststellen, dass du geheilt bist. Aber der Mann hält sich nicht dran. Der war vielleicht so außer sich über das, was er erlebt hat. Der erzählt das überall herum, was er erlebt hat. Die Folge, das spricht sich eben noch mehr herum. Noch mehr Menschen kommen zu Jesus. Wir lesen dann, er ist in einem Haus und das Haus ist gestoppt voll, weil eben so viele Menschen zu Jesus herbei wollen. Und dann lesen wir, dass einige Freunde einen Gelähmten herbeitragen. Man könnte sich jetzt fragen, naja, die ruinieren da das Dach, hätten die nicht noch ein bisschen warten können, bis Jesus vielleicht nach einer Stunde wieder rausgeht und dann gehen sie halt mit den Gelähmten zu ihm hin. Aber es kann sein, dass das gar nicht so leicht war, zu Jesus ranzukommen. Er ist ständig umlagert von Menschen, die was wollen von ihm. Und so hatten sie die geniale Idee, naja, auf die brutale Art, kommen sie zu Jesus, Dach abdecken, den Gelähmten runterlassen. Da müssen die Menschen um Jesus ausweichen. Das war also so die Situation, in der Jesus war. Alle drängen hin zu ihm, aber weil sie was wollen, eine praktische Hilfe. Und Jesus wollte den Menschen helfen, das war auch Teil seiner Botschaft. Gott ist für euch. Aber das war noch nicht alles, er wollte noch viel mehr sagen. Und das war dann nicht so leicht, wenn die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf etwas ganz Bestimmtes ausgerichtet ist. Und so wird dann auch bei Markus einiges berichtet, wo Jesus, also wir würden heute vielleicht sagen, wo er versucht, sich zu profilieren. Er versucht, seine eigene Botschaft, seine theologische Botschaft klar herauszustellen. Bei flüchtiger Betrachtung konnten Menschen denken, aha, so ein Pharisäer. Pharisäer, das waren Menschen, die nebenberuflich sich mit dem Alten Testament beschäftigten und ihre Auslegung dazu gaben. Oder sagten, Rabbi so und so sagte über die Stelle das und das und Rabbi Schamael sagte das. Wenn jemand so Jesus beobachtete, aha, Zimmermann, also kommt nicht vom Priesterstand her und redet auch über das Alte Testament, also flüchtig betrachtet könnte man denken, er ist auch so ein Pharisäer. Und das Anliegen der Pharisäer war ja Gutes, aber da waren doch auch markante Unterschiede und Jesus wollte die Unterschiede auch deutlich machen. Und wir sehen da jetzt einige Situationen, wo Jesus deutlich macht, was eigentlich sein Anliegen ist. Er wollte sich eben nicht festnageln lassen darauf, er ist der Wunderheiler und sonst nichts. Ist ja gar nicht so leicht. Er hat eine bestimmte Botschaft. Er hat eine Vorstellung, was will Gott? Und die Menschen um ihn herum haben auch eine Vorstellung. Die ordnen ihn ein. Und zum Teil hat das zusammengepasst, aber zum Teil auch nicht. Weil Jesus ja noch viel mehr wollte. Die Menschen kommen und sagen, ja, das ist der Heiler. Du bist der Heiler, mach das. Den und den und den und den und den. Die Kranken sowieso hin zu Jesus, die Gesunden auch. Haben sie Angehörige, die krank sind, die sie zu Jesus hinbringen können. Also alle den einen Gedanken, der Wunderheiler, der soll heilen. Und hier macht Jesus schon mal deutlich, mir geht es auch um was anderes. Nochmal zurück. Ach ja, richtig, nächste. Das finden wir auch nur bei Jesus, nur bei Markus wollte ich sagen. Er konnte nicht mehr in eine Stadt gehen, weil man ihn überall schon erkannt hat. Und er hat sich deshalb eher in den einsamen Gegenden aufgehalten, aber auch dort sind die Menschen herzugekommen. Und dann finden wir eben diese Situation, wo der Gelähmte herabgelassen wird. Was macht Jesus? Heilt er ihn? Nicht gleich. Zuerst sagt er, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Also, er macht deutlich, es geht auch um was anderes. Es geht schon um die körperliche Heilung, die ist wichtig, aber es geht auch um was anderes. Um etwas, was Bestand haben soll für die ganze Ewigkeit. Um die Gottesbeziehung. Um das, was stört zwischen Gott und mir. Um das geht es, dass das beseitigt wird. Es heißt da, als Jesus ihren Glauben sah, hat er dann die Sündenvergebung zugesprochen. Manche Ausleger meinen dann, naja, das war der Glaube von den anderen, weil es steht hier Mehrzahl, als Jesus ihren Glauben sah. Also die Freunde haben geglaubt, aber der Gelähmte hat nicht geglaubt. Das wissen wir nicht. Es kann auch der Glaube des Gelähmten mitgemeint sein. Also es steht wirklich Mehrzahl, als Jesus ihren Glauben sah, aber das kann eben der Glaube des Gelähmten und seiner Freunde gewesen sein. Ich würde mich da jetzt also nicht festlegen und dann irgendwas theologisch ableiten, dass ich sage, der Betreffende muss gar nicht glauben. Normalerweise nehmen wir schon eher an, der Betreffende muss selber glauben, dass er zur Sündenvergebung hinkommt. Und dann gibt es eben eine Diskussion, weil manche Leute wundern sich drüber, was, der will Sünden vergeben, das kann doch nur Gott. Man könnte sagen, Jesus provoziert. Ja, bewusst. Er will eben deutlich machen, was sein Anliegen ist. Und auch noch in einigen weiteren Situationen macht Jesus das deutlich. Es geht ihm um den Sünder. Das Anliegen, das er hatte, war ja gemeinsam mit den Pharisäern. Sie waren gegen Sünde, Jesus war auch gegen Sünde. Allerdings das Lokalisieren, was ist genau Sünde, da gab es schon mal Unterschiede. Und dann auch beim Umgang mit dem Sünder und auch bei dem Verständnis. Die Pharisäer sahen so, hier sind wir die Gerechten und dort sind die Sünder, die sich nicht an die Gebote halten, die nicht den Sabbat einhalten. Jesus thematisiert das hier gar nicht, dass ja in gewisser Weise alle Menschen Sünder sind, aber er beruft einen Zöllner, den Levi, den Matthäus. Dann wird er zum Essen eingeladen und dieser Levi hat eben auch andere Zöllner zu Besuch. Und die Pharisäer haben das kritisiert. Die sagen, ja, der tut sich da zusammen mit den Sündern, statt dass er sich da abgrenzt. Und Jesus sagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ob er damit sagen will, bestimmte Leute brauchen Jesus nicht, glaube ich eigentlich nicht, aber das bleibt hier dahingestellt. Aber grundsätzlich, er macht deutlich, ich bin da für die Kranken. Dort, wo Krankheit ist, dort, wo Trennung von Gott ist, da komme ich im Auftrag Gottes, um die Verbindung wiederherzustellen. Das sehen wir bei der nächsten Situation. Dann kommt eine weitere Frage auf, das Thema Fasten. Die Pharisäer haben gefastet, haben sehr viel gefastet, 2 Tage in der Woche. Und die Anhänger des Johannes des Täufers haben auch gefastet. Und dann wird gefragt, ja, und was ist eigentlich mit Jesus und seinen Jüngern? Die fasten nicht. Und Jesus sagt, das ist jetzt nicht dran. So wie ein Bräutigam, der eine Hochzeit feiert. Aber es kommt dann eine Zeit, wo der Bräutigam weg sein wird. Da ist dann auch das Fasten dran. Und er bringt dann auch das Bild von einem Kleid, das man ausbessert mit einem gleichartigen Stoff und nicht mit einem ganz anderen Stoff, weil das passt nicht zusammen. Also Neues gehört zu Neuem und Altes zu Altem. Und diese alten Regeln, die seine Zeitgenossen hatten, die haben nicht unbedingt weiterhin Gültigkeit. Sie hatten eben die Regel, 2 Tage in der Woche fasten wir. Ist auch gut so. Aber jetzt beginnt was Neues und dann kann es auch neue Regeln geben. Dann gibt es noch einige Sabbatdiskussionen. Es ist ja interessant. Jesus hatte die Situation, wo Menschen auf ihn zukamen und sagten, wir wollen ein Wunder sehen. Jesus geht nicht drauf ein. Aber als die Pharisäer Wunder erlebten, haben sie es oft abgetan, weil sie gesagt haben, naja, das kann ja nicht sein, weil das war jetzt am Sabbat. Also sie hatten ihr Schema, am Sabbat darf nichts geschehen, keine Arbeit. Und wenn Jesus jemanden heilt am Sabbat, na, das kann nicht von Gott sein. Also ihr Schema ist ja klar und demnach wird dann alles eingeordnet. Die Pharisäer beobachten, wie die Anhänger Jesu am Sabbat durch Ehrenfelder durchgehen und was pflücken davon, was vom Alten Testament her erlaubt war. Also das, was man so unterwegs essen kann, das darf man pflücken. Die Pharisäer sagen, aber doch nicht am Sabbat. Jesus diskutiert dann und sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Also hier macht er Unterschiede deutlich. Die Pharisäer hatten eine Frömmigkeit, die sehr stark von den äußeren Regeln ausging und danach beurteilte, was ist Sünde, was ist nicht Sünde. Jesus macht deutlich, worum es eigentlich geht und dass den Werten Gottes sich manches andere unterordnet. Dass es also nicht primär um die Einhaltung von äußeren Regeln geht. Die nächste Situation. Der Sabbat, eine Einrichtung Gottes für den Menschen. Und dann gibt es noch eine weitere Diskussion, auch am Sabbat, in der Synagoge. Dort ist ein Mensch mit einer verkrüppelten oder dürren Hand. Und Jesus beachtet ihn und fragt dann, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Und nachdem Jesus den mit der dürren Hand geheilt hat, waren die Pharisäer sehr stark gegen ihn und haben sich dann mit den Anhängern des Herodes Antipas zusammengetan und haben beratet, dass sie Jesus umbringen wollen. Jesus ist dann ausgewichen an den See von Galiläa, hat dort weitergepredigt. Wir lesen dann, dass sehr viele Menschen zusammenkamen, also aus der ganzen Umgebung, auch von Phönizien, von jenseits des Jordan, von Idumea, also südlich von Jerusalem, kamen auch die Menschen zusammen zu Jesus hin. Es war ein Gedränge. Es heißt dann, dass viele wollten ihn berühren. Also sie haben teilweise erlebt und gedacht, wenn ich ihn nur berühren kann, dann werde ich geheilt. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor für Jesus. Er will predigen. Er will ihnen sehr viel sagen von Gott. Und das, was die Menschen hören wollen oder erleben wollen, ist vor allem, ihre Frage ist, wie komme ich an ihn ran? Wie kann ich ihn berühren? Wie komme ich gewissermaßen in die erste Reihe? Vergleichsweise geht es mir hier ja gut. Hier ist nicht so ein Gedränge da oben auf der Bühne. Nicht alle wollen mich berühren. Aber ich stelle mir das bei Jesus gar nicht so einfach vor. Und was wir dann speziell bei Markus lesen ist, deshalb sagt er dann seinen Jüngern, sie sollen ein Boot bereithalten. Und er steigt in das Boot ein und von dort aus predigt er dann, damit eben nicht alle hindrängen können und ihn berühren können. Die Leidenden stürzten sich auf ihn, um ihn zu berühren. Also, war eigentlich gar nicht so leicht für Jesus. Wir denken, na, ist eigentlich toll, dieser Jesus, der wurde beachtet, der konnte was, der konnte Wunder tun, die Menschen haben ihm dann alle zugehört. Naja, ja und nein. Teilweise haben sie ihm zugehört, aber teilweise war eben sehr stark der Gedanke da, ich will gesund werden. Und eigentlich dürfte man das auch gar nicht so verurteilen. Für jemanden, der krank ist und der leidet unter seiner Krankheit, ist das auch verständlich, wenn er mitkriegt, aha, da ist jetzt einer, der kann gesund machen. Und ich habe gehört von einem, der hat ihn angerührt und dann wurde er gesund. Eigentlich verständlich, dass da Menschen hinwollen und ihn berühren wollen. Dann lesen wir auch wieder von einer Situation, wo Menschen in einem Haus sind und wo es dann eine Diskussion gibt. Schriftgelehrte aus Jerusalem sind dann dorthin gekommen. Wahrscheinlich sind sie beauftragt worden, dass sie ein Gutachten verfassen sollen. Wer ist eigentlich dieser Jesus, der da Aufsehen erregt? Und diese Schriftgelehrten waren vielleicht schon ziemlich festgelegt. Naja, das kann ja nicht von Gott sein. Schriftgelehrte der Priester aus Jerusalem. Und sie sagen dann, naja, okay, der kann Dämonen austreiben, aber wahrscheinlich tut das durch den Oberdämon. Er ist irgendwie mit dem verbündet und darum kann er dann die anderen Dämonen austreiben. Ist eine relativ unwahrscheinliche Theorie. Aber man sieht auch, auf was für Gedanken Menschen kommen. Man sieht auch, dass ein Wunder niemanden zwingt zu einer Bekehrung. Wir wünschen uns das ja manchmal und denken, naja, wenn mehr Wunder geschehen würden, würden mehr Menschen sich bekehren. Ja, ein Wunder ist ein Signal, bringt Menschen zum Nachdenken, aber so ganz zwangsläufig, dass Menschen sich bekehren, so ist es nicht. Ja, Jesus warnte die Dämonen oder er bedrohte die Dämonen, sie sollen ihn nicht öffentlich machen. Also diese Werbung, die die Dämonen machten, die wollte Jesus nicht haben. Vielleicht, weil das, was Menschen verbunden haben damit, wenn sie hören, er ist der Sohn Gottes oder er ist der Messias, die Menschen, die das hörten, hatten ja bestimmte Vorstellungen. Und da war es dann oft mühsam, die von diesen Vorstellungen wieder wegzubringen. Die Vorstellung, das ist der Befreier, der die Römer aus dem Land werfen wird. Das ist eben diese Schwierigkeit. Jesus kommt mit einer Botschaft. Die Zuhörer haben erst einmal bestimmte Erwartungen, die wollen geheilt werden. Aber abgesehen davon, sie haben bestimmte Vorstellungen auch von dem, was ist ein Messias. Und dieses Bild dann zu korrigieren, war ja für Jesus auch nicht leicht. Ja, diese Diskussion mit den Schriftgelehrten. Die meinten, er ist mit dem Oberdämon verbunden und dadurch kann er Dämonen austreiben. Und Jesus sagt eben, dass das ja bedeuten würde, dass das Reich der Finsternis dann völlig uneinig wäre und kaum Bestand hätte, wenn die sich gegenseitig bekämpfen würden. Wir lesen dann bei Markus eine Reihe von Gleichnissen, das überspringe ich jetzt. Dann kommen wieder dramatische Ereignisse und eines möchte ich noch präsentieren. Nämlich, Jesus entlässt die Menge und sagt zu seinen Jüngern, fahren wir auf das andere Ufer mit einem Boot. Sie machen das, sie machen sich dann auf. Und während sie unterwegs sind, also Jesus war schon ziemlich müde und ist schnell eingeschlafen. Und während sie unterwegs sind, kommt ein Sturm auf. Es wird ziemlich turbulent. Die Jünger bekommen bereits Lebensangst, weil die Wellen so heftig sind. Sie haben das Gefühl, ja, wir gehen bald unter. Dann kommen sie drauf, und dieser Jesus, der, was macht der? Der schlaft da. Sie wecken ihn auf und sagen ihm, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Jesus steht auf, er bedroht den Wind, er bedroht das Wasser. Alles wird ruhig. Jesus hat auch Autorität über die Naturgewalten. Und dann sagt er zu seinen Anhängern, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr kein Vertrauen? Die Jünger selber sind dann beeindruckt. Wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Wasser gehorchen? Das waren also so einige Situationen aus dem Leben Jesu, wie sie im Markus-Evangelium geschildert werden. Und gerade diese letzte Situation, die wir jetzt noch betrachtet haben, erinnert uns an unsere eigene Situation. Wir erleben Wunder und wir erleben Phasen, wo wir Hilfe brauchen, wo es turbulent zugeht und wo die Hilfe Gottes ausbleibt, zumindest derzeit ausbleibt. Wir haben das Gefühl, Jesus schlaft, denn kümmert das nicht. Wir sind in den größten Schwierigkeiten, gesundheitlich, privat, beruflich, gemeindlich. Und ihm kümmert das nicht, der schlaft. Dann wird Jesus geweckt und Jesus tut ein Wunder. Also beides ist so die Erfahrung von Christen. Momente, wo Jesus ein Wunder tut und Momente, wo er nichts tut und wo wir das Gefühl haben, eigentlich würde ich Hilfe brauchen. Was können wir daraus schließen? Ich sehe drei Bereiche. Vielleicht verhalten wir in allen drei Bereichen uns oft falsch. Das eine ist die Grundhaltung. Ob da jetzt gerade ein Wunder geschieht oder ob kein Wunder geschieht, wie ist unsere Grundhaltung, unsere Grundstimmung? Und wie ist es, wenn wir ein Wunder erlebt haben, wie gehen wir damit um? Und wie ist es, wenn kein Wunder geschieht? wenn Gott anscheinend nichts tut. Also, die Grundhaltung. Wir beobachten, wie es den Menschen um uns herum geht. Wir sehen, da geht es drunter und drüber, diese Menschen haben Schwierigkeiten. Und dann sehen wir uns selber und merken, ja, ich habe auch Schwierigkeiten. Eigentlich geht es mir genauso wie den Menschen, die ohne Gott leben. Und wir denken dann, da ist kein Unterschied. Und das ist falsch. Wir sind nicht herausgenommen aus dem Durcheinander, das auf dieser Welt ist. Das stimmt schon. Aber wenn wir dann denken, ja, da ist eigentlich kein Unterschied zwischen mir, der ich mit Gott lebe, und anderen, die ohne Gott leben, das ist falsch. Denn was ist der Unterschied? Oder was sind die zwei Unterschiede? Vor allem zwei sehe ich. Die Geborgenheit und Hoffnung. Geborgenheit. Also auch wenn es drunter und drüber geht, darf ich doch die Geborgenheit in Jesus erleben. Und die Hoffnung, das ist ja schon ein Unterschied. Das ist nicht nur eine Hoffnung. Ob diese Jahrzehnte hier auf der Erde, ob das alles ist, dann ist es aus. Oder ob darüber hinaus Zeitalter auf Zeitalter warten. Gottes neue Welt. Und ich bin dabei. Und ich habe die Hoffnung darauf. Ich kann in der Hoffnung auf dieses längere und zukünftige und bessere leben. Also Geborgenheit und Hoffnung, das ist in jedem Fall, auch wenn du gerade kein Wunder erlebst, das ist in jedem Fall ein wesentlicher Unterschied, was du hast als Mensch, der an Jesus glaubt. Wie ist das, wenn wir ein Wunder erleben? Ich sage mal von mir, ich habe es bald vergessen. Warum? Die Krankheit spürt man. Die Gesundheit spürt man nicht. Wenn dir irgendwas wehtut, dann merkst du es. Wenn dich ein Problem bedrückt, ein starkes Problem, das geht dir nach, das beschäftigt dich. Wenn dann Gott ein Wunder tut, er greift ein, das Problem ist beseitigt. Das beschäftigt dich nicht mehr, das bedrängt dich nicht mehr. Da ist die Gefahr, das vielleicht nach ein paar Tagen vergessen zu haben. Und irgendwann fällt es dir wieder ein, ah ja, da war ja mal was. Also, was tun wir, wenn wir ein Wunder Gottes erleben? Wahrscheinlich oft, wir vergessen es, wir denken nicht mehr so stark dran. Wie sollten wir damit umgehen? Ein Wunder ist ein Zeichen. Oder sagen wir es vielleicht noch etwas schärfer, ist ein Signal. Ein Signal, das ist etwas, worauf ich aufmerksam sein soll. Es signalisiert mir was. Was wird mir signalisiert? Erstens mal, es gibt die unsichtbare Welt. Es gibt Eingriffe Gottes in unsere Welt. Es tut sich gewissermaßen der Himmel ein Stück weit auf, sodass ich Einblick bekommen kann in das Wirken Gottes. Sodass ich auch merke, diese Hoffnung, die ich habe auf das Zukünftige, diese Hoffnung ist begründet. Das kann ich erkennen anhand dieser Signale, anhand dieser Eingriffe Gottes, die ich erleben kann. Aber noch etwas signalisiert mir so ein Wunder. Gott achtet auf mich. Du bist ihm nicht egal. Er ist aufmerksam. Du bist ihm wichtig. Und halte daran fest, an diesem Signal, das du erlebt hast, auch dann, wenn es gerade schwierige Phasen gibt. Ein Signal ist dazu da, dass ich darauf achte und dass ich bleibend darauf achte. Nicht nur unmittelbar, nachdem ich das Wunder erlebt habe. Und dann gibt es ja Phasen, wo nichts geschieht. Kein Wunder geschieht, wo anscheinend Gott nichts tut. Wie gehen wir damit um? Unterschwellig kann das Gefühl kommen, ich bin Gott egal, Gott liebt mich nicht, vielleicht überhaupt eine Krise, wer weiß, ob das alles stimmt. Also wenn ich mehr auf Gott schaue und denke, jetzt wäre eigentlich Gott dran und jetzt sollte eigentlich Gott was tun. Manche Menschen sind selbstkritischer, die richten das dann mehr auf sich und sagen, naja, es geschieht nichts, muss an mir liegen. Ich müsste mehr beten oder ich müsste stärker glauben. Vielleicht. Aber es kann auch sein, dass das so eine Phase ist, die jetzt bewusst zugelassen ist, dass ich gerade in dieser Phase zeigen kann, dass ich Gott liebe. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. Jetzt gerade so zur Weihnachtszeit. Stell dir vor, Gott kommt auf dich zu mit einem hohen Stapel an Geschenken. Er kommt auf dich zu, er beschenkt dich. Und du siehst Gott und umarmst ihn. Und man weiß doch nicht genau, umarmst du jetzt Gott oder umarmst du die vielen Geschenke? Aber stell dir vor, Gott kommt auf dich zu mit leeren Händen. Und du umarmst ihn. Dann ist klar, du umarmst keine Geschenke, sondern du umarmst wirklich Gott. Also, die Grundhaltung, es ist ein Unterschied, als Christ habe ich Geborgenheit und Hoffnung. Der Umgang mit Wundern, die ich erlebt habe, als ein Signal, das mir etwas signalisiert. Und die Phasen, wo ich keine Wunder erlebe, obwohl ich sie erleben möchte, obwohl ich das Bedürfnis habe, wo ich zeigen kann, dass ich Gott liebe. Jesus, der Wunder tut. Halten wir an ihm fest. Wenn du ein Wunder erlebst, dann darfst du dankbar sein für die konkrete Hilfe. Aber du darfst auch dankbar sein für diese Gnade, dafür, dass du es erleben kannst, dass ein Eingriff Gottes da ist in diese Welt. Und wenn du lebst mit Jesus, der Wunder tut, und er tut jetzt momentan anscheinend nichts, anscheinend schlaft er gerade. Du hast dann die ganz besondere Chance, dass du ihm sagen kannst, wie sehr du ihn liebst. Nicht so sehr seine Geschenke, sondern vor allem ihn selbst. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir sind dankbar dafür, dass wir dich kennen dürfen. Wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben mit dir, für diese Momente, wo sich der Himmel aufgetan hat und wo dein Wirken sichtbar wurde. Wir sind dankbar, dass du uns entgegenkommst und dass wir reagieren dürfen, dass wir dir sagen dürfen, dass wir dich lieben, ob wir das gerade spüren, ob wir das gerade erleben oder nicht. Ja, Herr Jesus, an dir wollen wir festhalten. Amen.